Ja, das neue Jahr ist ja nicht mehr 3 Wochen alt, ne? Man denkt es gar nicht. Hat sich schon wieder so ein bisschen Alltag eingerichtet. Aber für mich ist das wirklich das erste Mal, dass ich wieder hier stehe. Ja, da, so schnell geht das. Und das gibt mir Gelegenheit, also Grüße von den Geschwistern aus der landeskirchlichen Gemeinschaft auch weiterzugeben. Ich bin ja vor 14 Tagen dort gewesen zum Kanzeltausch im Rahmen der Allianz Gebetswoche, ne? Das ist immer der Nachteil, dass ich dann nicht lange nicht hier bin. Und wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt und ich soll ganz herzliche Grüße sagen euch. Ja, ich hoffe ja, Markus war es auch gut. Ja, und das ist schön, dass wir da so miteinander die Gemeinschaft haben können. Wenn ich das erste Mal in diesem Jahr hier stehe, dann bietet sich ja die Gelegenheit, mal die Jahreslosung nochmal anzuschauen. Wir haben schon ein bisschen was gehört. Ich weiß, dass der Manfred die am Neujahr schon mal thematisiert hat. Ich habe ihn gefragt, ob das in Ordnung ist. Er hat gesagt, ja, können wir schon nochmal machen. Und ich weiß nicht, wie euch dieser Vers, so dieser Begleitvers durch das Jahr so immer präsent ist. Ja, manchmal läuft das bloß so mit, ne? Und dann fragt man mal so im Juni, wie war die Jahreslosung? Ja, und für manche ist es recht intensiv. Man sieht es ja immer mal auf Plakaten oder irgendwo in Andachtsbüchern oder so. Solche kurzen Sätze, solche kurzen Verse haben ja einen Vorteil, man kann sie sich gut merken, oder? Ja, also es gibt ja auch Sätze, ich habe jetzt einen hier im Epheserbrief mal gelesen, ein Satz von Paulus, ja, Kapitel 1, Vers 3 bis Vers 14, das ist ein Satz. Das würde sich schlecht merken, aber solche kurzen Sätze, das merkt sich ja. Ja, und dadurch sind sie also abrufbar in solchen Situationen, wo man mal so einen Zuspruch braucht. Und dafür ist ja die diesjährige Losung wie geschaffen, sind bloß ein paar Worte. Aber diese kurzen Aussagen, die haben auch immer ein bisschen einen Nachteil, ne? Man kann sie auch manchmal recht schnell falsch verstehen, wenn man nicht so genau den Zusammenhang kennt. Denkt zum Beispiel mal an den berühmten Satz von John F. Kennedy, ich bin ein Berliner. Ja, so ein kurzer Satz. Wenn man nur die Situation nicht genau kennt, in die also John F. Kennedy da reingesprochen hat, die Jüngeren wissen das vielleicht gar nicht mehr, dann könnte man sich verwirrt fragen, wieso will der Präsident der Vereinigten Staaten jung, gut aussehend und reich plötzlich ein Pfannkuchen sein? Ja, und wieso freuen sich da so viele Leute drüber? Ja, und da er Amerikaner ist, hätte ich gedacht, ich bin ein Hamburger, das hätte besser gepasst. Ja, also bis man weiß natürlich, das war 1961, als gerade die Mauer gebaut wurde, ne, und so, dann ich bin ein Berliner an der Mauer, ne, die Solidarisierung mit den Berlinern, dann ergibt das Sinn, wenn man den Kontext kennt. Ja, und so kann das also auch mit der Jahreslosung sein. Ja, sie kann eine Hilfe sein, ist eine schöne Aussage, ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn ihr dann vielleicht so in diesem Jahr mal vielleicht eine Autopanne habt, ne, und am Rand der Autobahn steht, ja, weil der Motor nicht mehr so richtig will und dann alle an euch vorbeibrausen, ja, und dann wartet ihr stundenlang frierend auf den Pannendienst, so, dann ist so ein Satz, du bist ein Herr, der mich sieht, das ist schön, oder? Das hilft dann. Ja, wenn man natürlich so ein bisschen vielleicht sich verletzt fühlt oder was weiß ich und ja mal so richtig einen zurückschlagen will und so und dann sagt, also Gott, du weißt doch, wie es mir geht und das muss doch jetzt mal sein und so, ne? Du bist ein Gott, der mich sieht, dann ist das ein bisschen fragwürdig. Und damit uns das nicht passiert, dass wir diese Aussage also auch falsch verstehen, wollen wir mal hineingucken, auch in die Geschichte, in der das passiert, in der das gesagt wird. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gelesen habt schon jetzt, war ja ein bisschen Zeit in den 3 Wochen, ja, in welchem Zusammenhang dieser Satz so auftaucht. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht gleich gewusst, wenn ich nicht nachgeschaut hätte, wer das gesagt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und war ein bisschen erstaunt, ja, über die Person, die das gesagt hat. Weiß es jemand? Ja, das war also die Hagar, genau. Die Sklavin von der Sarai, der Frau von Abraham. Und eigentlich wissen wir gar nicht viel über sie, ja, über diese Hagar. Und wenn ich euch jetzt vielleicht mal auffordern würde, mal so einen Satz zu der Hagar zu sagen, dann käme vielleicht, naja, das ist die Mutter von Ismael, ja, das ist alles die ganze Affäre, ein bisschen unschön und so ein bisschen zwielichtig und so. Und zuletzt gehört sie ja auch in die Verwerfungslinie, oder? Hagar. Glaubensheldin ist sie ganz sicher nicht in unserer Vorstellung. Und trotzdem ist diese Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht, aus ihrem Mund. Ja, Mose 16, 1. Mose 16, Vers 13. Wer das gern mit aufschlagen will, ich will dir, werde die ganze Geschichte jetzt nicht vorlesen, aber immer mal drauf eingehen. Insgesamt muss man sagen, dass um diesen ganzen Vers, um diese Jahreslosung herum, diese Geschichte eines menschlichen Versagens wiedergegeben wird. Wenn man da mal reinschaut. Zuerst versagt Abram. Er hat ja die Zusage von Gott empfangen, dass er einen rechtmäßigen Sohn bekommen soll von seiner Frau Sarai. Schon da, bei der Zusage war er nicht mehr der Jüngste, war da schon 75, ne, da erwartet man nicht unbedingt sowas. Und jetzt, zu der Zeit, als diese Geschichte da spielt, ist er schon 85, also ist schon 10 Jahre her, diese Zusage. Und da hat er sich vielleicht gefragt, gilt denn das noch? Ich sehe ja gar nichts, passiert gar nichts. Und vielleicht, da fragt er sich auch, habe ich das denn falsch verstanden? Solche Zweifel kommen einem ja da mal. Ja, und Gottes Zeiträume sind da manchmal anders als sein Zeitgefühl als unseres. Ne? Unsere menschliche Ungeduld spielt uns dann da manchmal auch einen Streich, so wie Abraham hier. Vielleicht waren auch noch nicht alle Voraussetzungen für dieses Wunder erfüllt, wenn man Kapitel 17 schaut und so. Jedenfalls lässt sich also Abraham überreden, von seiner Frau da ein bisschen nachzuhelfen. Und so geht er, juristisch gesehen zwar ganz korrekt für die damalige Zeit, ne, die Sklavin gehörte ja der Frau und sie hatte das Recht, ja, also da über die Sklavin zu verfügen, das Kind konnte legitimiert werden, aber moralisch und geistlich doch äußerst fragwürdig den menschlichen Weg und zeugt dann mit der Hagar einen Sohn. Seine Frau Sarai versagt auch. Sie war die Initiatorin der gesamten Geschichte, ja, ihr lebenslanges Trauma, kinderlos zu sein, das nagt also an ihrem Selbstwertgefühl, das kann man sich auch vorstellen. Das war damals noch viel, viel schlimmer als heute. Wenn man keine Nachkommen hatte, war man eigentlich segenslos, wertlos. Ja, sie hat sich minderwertig gefühlt, sicher. Und das führt dann zu diesem Arrangement, dass sie gesagt hat, pass auf, wenn ich kein Kind kriegen kann, dann gebe ich dir die Sklavin und wenn sie eins gebiert, ist ja wie mein Kind und so weiter. Wie gesagt, es war damals juristisch möglich. Aber als diese ganze Geschichte, die sie eingefädelt hatte, nun erfolgreich war, da kam sie damit emotional überhaupt nicht zurecht. Ja, sie schikanierte und triezte dann Hagar, ja, war dann neidisch und lässt sich das auch noch von Abraham absegnen. Ja, der gibt ihr freie Hand, der wollte bestimmt jetzt auch nicht zwischen zwei streitende Frauen geraten, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte 5 Frauen zu Hause. Und zuletzt versagt auch Hagar. In der Geschichte hat sie sicher am ehesten unser Mitgefühl verdient. Da wird sie auf Befehl ihrer Herrin einem über 80-jährigen Greis ins Bett gelegt. Und wenn wir mal ehrlich sind, das wünscht man keinem jungen Mädchen, oder? Von Liebe und Hingabe kann das sicher keine Rede gewesen sein. Vielleicht noch Respekt, das kam dem 7. Ältesten ja zu. Und das war damals also, hatte eine größere Rolle als heute vielleicht. Aber reicht das, so ein Vorgehen zu rechtfertigen? Und nachdem Hagar das alles über sich ergehen lassen hat müssen, bekommt sie nur noch ständig die versteckte Wut und den Hass ihrer Herrin zu spüren. Ja, diese kleinen alltäglichen Schikanierereien. Und vielleicht hat sie sie vorher sogar gern gehabt, ja, sowas gab es ja auch, aber inzwischen war die Beziehung zwischen den Frauen total im Eimer. Deshalb haut also Hagar ab. Er trägt die Situation nicht mehr, verschwindet. Wir könnten das heute verstehen, aber nach damaligem Recht war das ein totales No-Go. Das ging nicht, war auch gefährlich. Ja, und das müssen wir erstmal so akzeptieren von der Geschichte, das war also nicht in Ordnung. Darüber hinaus war es lebensgefährlich. Ja, sie war also als geflohene Sklavin absolut rechtlos. Ja, aus der Sippe weglaufen war eigentlich Selbstmord und damit auch Mord an dem Kind auf Raten. Das muss man so sehen. Keiner in dieser Geschichte kommt also wirklich gut weg. Abraham nicht, Sarai nicht, Hagar nicht. Sie haben alle Dinge getan, die nicht in Ordnung waren, haben versagt. Und das Erstaunliche dabei ist, dass Gott hier sich nicht einfach zurückzieht und sagt, dann lass die mal ihr Ding machen, ne? Ich suche mir neue. Und die ganze Sippe sich selbst überlässt, sondern er greift ein und er hilft, bringt dadurch auch wieder zurecht, ja, so viel mal vorweg. Und das ist doch eine gute Nachricht. Ja, Gott ist sicher nicht auf der Seite derer, die Böses tun, aber er gibt eine Möglichkeit, umzukehren und zurechtzukommen. Er gibt uns nicht auf, wenn wir einmal versagen. So wie die 3 Personen in diesem Bericht. Gott ist mit seiner Weisheit nicht am Ende, wenn wir Dinge tun, die er nicht gewollt hat. Er hatte mit Abram, mit Sarai und sicher auch Hagar etwas vor. Dass sie da auf Abwege gerieten, das ist nicht gut für sie vor allen Dingen. Das sieht man ja in der Geschichte. Aber Gott geht weiter mit ihnen und er bringt wieder zurecht. Und das kann uns Mut machen, denke ich, oder? Das kann uns auch Mut machen. Ja, sicher erinnert ihr euch vielleicht auch an Situationen, bei denen ihr dann meist hinterher wusstet, dass das nicht richtig war, dass ihr da mächtig daneben gelegen habt. Aber Gott gibt uns auch da nicht auf, lässt uns wieder zurechtbringen. Und die Frage ist, hörst du dann in solchen Situationen auf das Reden Gottes, kehrst du dann um? Ja, Gott will ja weiter mit dir gehen, wenn du dazu bereit bist. Und wir können diese Absicht Gottes, mit Menschen weiterzugehen, die auf Abwege geraten sind, gut in dem weiteren Bericht sehen, hier von Abram und Hagar und Sarai. Ungefähr in der Mitte des 16. Kapitels vom 1. Mose wendet sich die Aufmerksamkeit ganz Hagar zu. Ja, sie ist weggegangen, hat es gerade hier versagt. Ja, sie ist also nur geflohen dort aus ihrer Sippe. Und sitzt nun schwanger, völlig hilflos, mitten in der Wüste in einem Brunnen, so wird es erzählt. Und da hat sie sich also eine absolute Sackgasse manövriert. Fand ich übrigens interessant, in dem Clip hier vorne war auch von einer Sackgasse, ne? So ein Sackgassenschild. Hat sich da eine Sackgasse manövriert. Ja, denn die solche Brunnen in der Wüste, das waren also Treffpunkte der ortsansässigen Bewohner oder auch der Viehnomaden, ja, die dann solche Punkte immer wieder aufsuchten. Ja, und wenn sie dort als geflohene Sklavin gefunden wird und gefragt wird, was machst denn du hier? Da hat sie aber ein richtiges Problem. Ja, jeder konnte mit ihr machen, was er wollte, ja, sie erneut versklaven oder auch wieder zurückführen. Ja, das war gefährlich, keine besonders guten Aussichten. Und so geht es also auch uns, wenn wir so auf unsere innere Empörung hören, eigene Wege suchen und dann in einer Sackgasse sitzen. Man kann Verständnis für Hagar haben, wenn man diesen Bericht liest. Das habe ich ja schon gesagt. Das ändert aber nichts daran, dass sie hier völlig am Ende war. Aber Gott begegnet ihr und spricht sie an. Erscheint ihr. Hier ist von einem Engel die Rede. Das ist mein ganz eigenes Thema, ja, wie Gott sich wo, wann und wem offenbart. Aber Hagar erkennt in diesem Engel jedenfalls, dass es Gott selber ist, der sie jetzt anspricht, der kommt und ihr helfen will. Das überrascht doch ein bisschen. Also mich hat es überrascht in dem Bericht. Ne? Wer war denn Hagar schon? Ja, von Abram, dem späteren Abraham und von Sarai, der späteren Sarah. Ja, da ist klar, dass da der Bericht da ist, was mit ihnen passiert und ihr Weg beschrieben wird, mit Gott, wie Gott mit ihnen da geht und so. Denn schließlich war ja der ganze Heilsplan Gottes mit den Menschen bis zur Geburt des Retters Jesus und darüber hinaus zur Wiederkunft Jesu und der Heimholung der Gemeinde mit ihnen verknüpft. Alles begann ja mit Abraham und Sarah. Die sind wichtig, ne? Darüber muss man Bescheid wissen, denkt man. Aber Hagar, die stört doch nur, die bringt doch nur alles durcheinander dort. Was soll uns in dieser Fehltritt des ansonsten so wackeren Glaubenshelden Abraham denn interessieren? Und doch offenbart sich Gott gerade Hagar. Sie, die da hoffnungslos, planlos, zukunftslos in der Wüste ihres Lebens dahin vegetiert, ihr offenbart sich Gott und spricht sie an. Und er spricht ihr zu, dass er mit ihr und mit ihrem ungeborenen Sohn etwas Großes vorhat. Was das ist, ist ein eigenes Thema, ist auch interessant, ne? Wollen wir heute nicht vertiefen. Aber er hat trotzdem mit Hagar etwas vor, obwohl sie doch so unscheinbar ist. Mit Hagar. Und da sage ich mir, wenn Gott sogar Hagar gebrauchen kann und will, dann doch mich auch, oder? Dann doch mich auch. Vielleicht läuft gerade in meinem Leben nicht alles so, wie ich mir das wünsche oder vorstelle. Vielleicht sitze ich auch irgendwo und komme da nicht mehr raus. Hat Gott mich aufgegeben? Hat Gott dich dann aufgegeben? Der Bericht sagt uns nein. Hagar lässt uns sehen, dass Gott sie und mich und auch dich immer wieder kennt und immer wieder nachgeht, um jeden weiß und dass jeder für Gott wichtig ist. Und nimm das für dich in Anspruch. Nimm das für dich in Anspruch, dass auch du Gott wichtig bist, dass er dich kennt und dich weiß. Gib dich nicht damit zufrieden, in der Wüste zu hocken, auch wenn es an einem Brunnen ist. Ja, da könnte man sagen, das reicht mir, ne, so ein bisschen Wasser in der Wüste. Aber das ist nicht ohne Gefahren, wie das bei Hagar nicht ohne Gefahr war. Andere Mächte und Gewalten werden dort am Brunnen Macht über dich gewinnen. Bitterkeit, Einsamkeit, Egoismus und so weiter. Sie werden den, der dort sitzt, vereinnahmen und zerstören. Aber Gott bietet dir einen Ausweg. Mit ihm können wir neu einen Weg gehen, der zur Rettung führt. Und da ist uns Hagar Vorbild, wenn man diese Geschichte hineinschaut. In ihrer Verzweiflung hört sie hin, was Gott ihr sagt. Sie glaubt es auch. Das wird aus der darauf folgenden Reaktion auch deutlich. Sie glaubt Gott. Und sie darf erkennen, dass Gott mit ihr plant und dass sie Zukunft bei ihm hat. Das ist immer das Wichtigste. Dass wir erkennen, wir haben eine Zukunft. Ja, es ist nicht sinnlos. Und das ist doch ermutigend, oder? Jedenfalls ich fand es ermutigend. Ja, wünschen wir uns das nicht auch? Und auch wir dürfen das ja wissen. Ja, Friedrich von Bodelschwingen, der Gründer und Leiter mehrerer sozialen Einrichtungen, dem war das jedenfalls klar, als er das so ausdrückte: Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Verschieden haben sie auch im Alter. Ja, und das deckt sich auch mit dem, was also Paulus schreibt im 1. Timotheus 2. Da schreibt er von unserem Rettergott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Da ist niemand zu klein, da ist niemand zu weit weg, da ist niemand zu unwichtig. Und wenn Gott alle liebt, dann ja auch mich und auch dich. Wenn ihm die in den Augen der Menschen so unbedeutende und lästige Hagar so wichtig ist, dann ich doch auch. Ja, und du erst recht. Gott wendet sich den Verlorenen zu, um sie zu Geretteten zu machen. Das ist das Wesen Gottes. Er wendet sich den Verlorenen zu, um sie zu Geretteten zu machen. Jeder Gerettete war mal ein Verlorener. Und jeder Verlorene kann ein Geretteter werden. Oder? Kommen wir Amen sagen dazu. Das ist der Wille und das Wesen Gottes. Ja, und das verändert unseren Blick ja vielleicht auf mich selbst und vor allen Dingen auch auf die anderen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und so fasst Hagar hier ihr Erleben von Gottes Gegenwart und den Zuspruch in diese Erkenntnis zusammen: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dort am Brunnen, in der Wüste, in der Verlorenheit. Im Grundtext ist es eine Anlehnung an den Gottesnamen Jahweh-Roi. Der Herr, der sieht, heißt das. Ja, das war also ein Name, der durchaus gebraucht wurde. Jahweh-Roi, der Herr, der sieht. Das heißt ja erstmal, Gott hat den Überblick. Der Gott, der sieht. Ja, sein Blick ist viel weiter, als wir sehen könnten. Er hat Vergangenheit, er hat Gegenwart und Zukunft vor Augen. Ja, die Dinge, die wir nicht sehen. Er sieht das Gute und das Böse, das Völkertun, aber auch jeder Mensch. Im Ursprung ist der Name Jahweh-Roi mit dem Begriff des Hirten verbunden, der versorgt, der leidet und das Kranke pflegt, aber auch verschlingen und verzehren kann. Hagar gibt aus ihrem Erleben heraus dem Namen Gottes einen persönlichen Bezug. Der Gott, der sieht, wird zu dem Gott, der mich sieht. Gott ist nicht der ferne Richter und Organisator der Welt, also nicht nur, ja, das ja zwar auch. Wer Gott aber darauf reduziert, da ist irgendwo ein Gott, der lenkt das alles und so, da befindet sich in ganz schlechter Gesellschaft. Jakobus ermahnt uns da im Kapitel 2 seines Briefes: Du glaubst, dass einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Es geht um mehr als um Gott sieht, ja, diese Welt, er sieht auch mich. Denn Gott wird persönlich zu mir und zu dir. Vielleicht ist die Begegnung mit ihm nicht ganz so spektakulär wie damals bei Hagar am Brunnen. Aber ich weiß, dass Gott uns begegnet im Alltag, in unserer Not, da wo wir auch wirklich unsere Fragen haben. Und die Frage ist, erkennst du das dann? Erkennst du ihn? Entsteht daraus eine Gewissheit, dass Gott um dich weiß und dass er dir Gutes will? Bei Hagar war das so und deshalb geht sie den Weg, den Gott sie weist. Es ist bei der Begegnung von Gott und Hagar nicht damit getan, dass man sich mal gut unterhält, ja, und dass die gegenseitige Zuneigung so entsteht. Ne. Hagars Los wendet sich nicht, weil sie Gottes Wort hört, dann weise dazu nickt, aber schön am Brunnen sitzen bleibt. Voraussetzung für all das Gute, die Verheißung, die ihr zugesprochen wird, dass das auch Realität wird, ist, dass sie zurückgeht zu ihrer Herrin Sarai. Im Vers 9 in unserem Bericht steht, da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ist der Hammer, oder? Also für unser Empfinden heute ist doch der Hammer. Da wehrt sich was in uns. Unterstützt Gott etwa Unrecht? Nun, das wahrscheinlich nicht. Aber Hagar soll sich also freiwillig zum Spielball der Launen einer verbitterten alten Frau machen lassen? Da gibt es nur eine klare Antwort. Ja. Gottes Wege sind mit uns nicht immer einfach. Sie fordert uns heraus, das sehen wir hier. Gott sagt zu ihr, geh zurück in die Situation, aus der du gekommen bist. Und das ist herausfordernd, oder? Und so geht Gott ja auch mit uns Wege, die herausfordernd sind. Das dürfen wir uns vielleicht am Jahresanfang noch mal deutlich sagen lassen. Gott hat sicher Wege, auch mit den Sarais dieser Welt, also auch sie zurechtzubringen. Das wollen wir mal stehen lassen. Ja, aber das ist nicht der erste Fokus, wenn Gott mir oder dir einen Weg weist. Es ist immer für uns das Beste, dort zu sein, wo Gott uns hinhaben will. Denn dort stehen wir unter seiner Leitung, unter seinem Schutz. Der gefährlichste Platz auf der Welt ist der unseren Ängsten entspricht, sondern der, wo Gott uns nicht hingeschickt hat. Weil wir dann alleine dort stehen. Ja, bei ihm allerdings, bei den Wegen, die er geht, da sind wir sicher, ja, selbst wenn das schwierig ist und wenn es herausfordert, ja, dass wir dort bei ihm geborgen sind. Und das sollten wir lernen. Und Hagar hat das kapiert. Sie hatte eine Begegnung mit Gott. Sie erkannte, dass er sie sieht, dass er sie kennt, dass er sie leiten wird. Und so gehorcht sie und tut das, was Gott ihr sagt. Sie geht also zurück in die Sippe dort, ne, zu Abraham, zu Sarai. Und damit fügt sich ihr Leben wieder ein in den Willen Gottes. Das kann nicht immer ganz leicht gewesen sein. Ja, also es ist nicht immer ein leichter Weg, den Gott führt. Aber wenn man die Worte hört, die in diesem Bericht dann stehen, ja, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du wirst schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und dann noch, und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinen Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Kommt euch das bekannt vor? Also das klingt so ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte an, oder? Also es sind genau dieselben Worte, die eigentlich der Maria zugesprochen werden. Und das Ergebnis wird mit demselben Wortlaut berichtet wie bei der Namensgebung von Jesus. Da merkt man so ein bisschen eine Parallele. Nun war natürlich Ismael kein Vorläufer von Jesus, aber durch diese Parallelität auch von dieser Sprache wird vielleicht deutlich, dass all das Berichtete hier von Hagar, also auch im Willen Gottes geschieht. Es war der Wille Gottes. Sie sollte zurückgehen, ja, sie sollte diese Herausforderung annehmen. Und so lasst uns das mal an den Anfang des Jahres 2023 stellen. Lasst uns danach ausstrecken, dass auch wir in dieser vor uns liegenden Zeit danach schauen, welche Wege Gott mit uns gehen will. Dass wir ihn fragen, dass wir auf ihn hören. Er ist ein Gott, der auch uns sieht. Er wird uns nicht zumuten, was über unsere Kräfte geht, sondern das, was er uns zumutet, da gibt er uns die Kräfte dafür. Wir sind nicht vergessen, wir sind nicht unwichtig, wir sind nicht zu unbedeutend. Und aus diesem Vertrauen heraus wollen wir tun, was er uns sagt. Die größte Herausforderung wird dann natürlich sein, auch die Stimme Gottes zu hören unter all den lauten Stimmen dieser Zeit. Das ist die Herausforderung. Ja, wo ich mich einrichte. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Sprich du zu mir. Er wird das tun. Ja, und es ist dann unsere Aufgabe, richtig hinzuhören. Ja, auch wir haben die Fähigkeit. Ja, das Neue Testament sagt uns das. Ja, die mich kennen, hören, kennen meine Stimme. Wir können ihn hören. Und dann wollen wir danach handeln. Es wird nicht immer ein leichter Weg sein, so wie das bei Hagar auch nicht war. Aber wenn der Herr uns leitet, wenn der Herr uns begleitet, wenn wir uns unter seine Hand stellen, dann werden Wunder möglich werden. Amen.